Gestern Nachmittag war eine wunderbare Frühlingswärme und wir waren auf der Königstraße und haben viele Menschen eingeladen, auch heute zum Gottesdienst. Falls jetzt jemand unter uns ist aus diesen Eingeladenen, so will ich Sie ganz besonders herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass Sie nicht zufällig neben einem Eisklotz zu sitzen gekommen sind. Wir haben auch einige nette Leute unter uns und vielleicht ist gerade der neben Ihnen besonders nett und hilft Ihnen auch zurecht mit dem Gesangbuch und das, was wir sonst hier treiben. Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu Christi beginnen. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir singen vom Lied 127, die Verse 1 bis 3. Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir heute Morgen danken, dass wir uns in deinem Namen versammeln können. Und da bringen wir uns selbst mit all dem, was uns beschwert und was uns Not macht. Und du weißt ja, wie wir auch aus den letzten Tagen ein Verlangen haben, dich zu erkennen und dich zu finden. Du weißt um viel Suchen und um viel Ungewisses, auch um viele Zweifel. Gib uns heute ein Wort von dir, nicht von Menschen. Und rede du in unsere Lebenslage hinein. Gib uns ein Wort, das uns Klarheit gibt, wie wir gehen sollen und wohin wir gehen sollen. Und hilf uns, dass wir unseren Weg klar erkennen. Und stell auch in dein Licht, was nicht richtig ist. Du kannst uns ganz frei machen von alter Schuld und kannst uns ganz neu in deine Nähe versetzen. Das bitten wir von dir heute Morgen. Und nun wollen wir auch dir in der Stille all das sagen, was jeden von uns ganz persönlich bewegt. Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören den Chor. Wir waren ja über die Fasnachtstage auf dem Michelsberg und das ist ein Chor, der sich dort oben gebildet hat und uns gleich die Freude gemacht hat, heute im Gottesdienst zu singen. Ich lese aus dem Wort Gottes Römer 7, wenn Sie mitlesen in Ihrer Bibel, Römer 7 von Vers 14 ab bis Vers 25. Paulus beschreibt dort, wie es in ihm aussieht. Und dieses ganz offene Wort des Paulus, das hilft uns, uns selbst auch klarer im Lichte Gottes zu sehen. Ich aber bin nur ein Mensch unter die Macht der Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz Gottes gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, so wie ich von Natur bin, nichts Gutes wohnt. Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun folgendes Gesetz, folgende Regel. Ich will zwar das Gute tun, bring aber nur das Böse zustande, denn in meinem Innern habe ich Gefallen an Gottes Gesetz, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich im Gesetz der Sünde gefangen hält, das in meinen Gliedern herrscht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir hören noch mal unsere Sänger. Und nun dürfen Sie alle mit einstimmen auf dieses Lied von der Größe unseres Herrn, der die ganze Welt in seinen Händen trägt. Wir singen das Lied 249, die ersten drei Verse. Unser Predigtext steht im 1. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 1 bis 19. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Sie wissen, dass es ja verdreht ist, das hat ja Gott so nie gesagt. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Aus dieser falschen Herrschaft des Mannes ist viel Unheil entstanden. Und es ist oft ein Fluch, was der Herr auch zum Segen machen kann. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach: Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Herr, gib uns Verständnis für dein Wort. Amen. Erlauben Sie mir, dass ich zuerst noch erzähle von zwei Eindrücken unserer Reise, die wir hatten. Das erste, das ist ein unvergessliches Bild, wenn das Flugzeug noch diesen großen Bogen fliegt über der Bucht von Rio de Janeiro. Ein hinreißendes Bild in der Sommersonne. Wir schauten zum Fenster hinaus, meine Frau und ich, und sagten: So viel Schönheit auf einem Fleck. Und wir sahen die weiße Küste von Copacabana, den auf dem Meer, dem blauen Meer aufragenden Zuckerhut, die Hochhäuser. Ein unvergessliches Bild, die Berge. Und da sagte hinter uns eine Brasilianerin: Ich gebe Ihnen Rat, nehmen Sie am Flughafen Ihre Armbanduhr von der Hand. Wir sagen: Ja, aber was ist hier los? Dann sagt sie: Wissen Sie, die Menschen. Unglaubliche Schönheit der Welt, aber die Menschen. Ist das nicht ein typisches Wort über unsere Zeit? Wenn der Mensch nicht wäre. In unseren Tagen gibt es so viel pessimistische Worte über den Menschen und das, was der Mensch aus der Welt Gottes gemacht hat. Und davon handelt ja dieser Abschnitt. Und da ist ja noch auf dem Corcovado diese 38 Meter hohe Christusfigur, dieser segnende Christus über dieser Stadt. Und man kann lächelnd sagen: Er ist ja nur aus Zement, das ist ja nur ein Maskottchen, das über dieser Stadt steht. Da gibt es keine Verbindung mehr zwischen den Menschen und diesem Christus. Und längst sind Menschen aus dem Kraftfeld dieses Christus herausgerückt. Aber noch ein zweites Bild. Auf der Missionarskonferenz, auf der wir waren, wurde eine Frau eines Arztes von Dr. Köpke, auf Dr. Köpke, durch eine Infektion sehr schwer krank. Man brachte sie in die Klinik. Sie wurde nach 2 Tagen als geheilt entlassen, aber in der Nacht kam ein schrecklicher Fieberanfall. Der Kreislauf brach zusammen. Puls ging unheimlich hoch, dann ging er wieder total zurück, und Dr. Köpke sagte: Jetzt hilft nur noch beten. Wir bildeten überall Gebetsgemeinschaften, und dann sagte die auf den Tod kranke Frau: Sie wollte, dass man über ihr bete und die Hände auflege. Der Missionsleiter Wiedmann und ich, wir gingen dann hinunter in dieses Zimmer, in dem Heim, in dem wir waren. Und dort kniete der Dr. Köpke als Arzt über seiner Frau und betete. Nichts weiter. Er betete. Und er betete nicht um seine Familie, daneben waren die beiden kleinen Kinder im Bettchen, sondern um das Ja Gottes zu ihrer erneuten Ausreise nach Paraguay, in den Urwald zu Indianern, damit das Evangelium gepredigt werden kann, damit in dieser Welt der Ruf Gottes laut wird, damit Menschen umkehren können in den Frieden Gottes. Und das ist das zweite Bild, das ich voranstellen will, über dieser zerbrochenen, leidenden Welt, wo Menschen ihr Wesen verloren haben, da sind Boten unterwegs, die das Evangelium Gottes weitergeben und in diese Welt hineinrufen, dass Gott Neues schaffen will und dass Umkehr möglich ist. Und wenn ich zu Ihnen zurückkehre, dann will ich einfach diesen Ruf aufgreifen, dass heute Morgen so klar Ihnen sagen, dass es jeder verstehen kann, um was es geht. Es geht gar nicht um tiefsinnige Erörterungen heute Morgen, woher denn das Böse käme und was es denn mit der Frucht auf sich habe, die Adam und Eva genossen hätten, sondern Gott will, dass unser Leben da heil wird, wo es zerbrochen ist, wo es seinen Sinn verloren hat. Und so will ich einfach über meine Predigt heute den Ruf stellen, bring dein Leben in Ordnung. Und dazu drei Gedanken. Das erste, keiner muss so bleiben, wie er ist. Mir wird die Bibel immer wunderbarer, immer schöner, immer größer, wenn heute so viel Negatives und Zynisches über die Welt und über den Menschen gesprochen wird, so viel Verachtendes, wenn man sagt, ach die Menschen, das ist dann so ein Urteil, das ist so ein Richten, so ein Aburteilen, wie die Brasilianerin sagt, ach wissen Sie, da die Menschen in Rio, ne, das sind ja wertlose Leute, die sind ja keine Menschen mehr. So redet die Bibel nie. Selbst da am Anfang der Bibel, wo von der großen Schuld des Menschen gesprochen wird, von seinem Fall in die Tiefe, das ist nichts weiter als Frohbotschaft. Gott geht diesem Menschen nach und will ihn ändern. Gott lässt keinen Menschen los, keiner muss so bleiben, wie er ist. Gott ruft diesen Menschen, Gott will ihn haben. Da fällt zuerst einmal auf, was das Elend des Menschen ist. Es wird heute viel darüber gesprochen, dass das Elend des Menschen sei seine wirtschaftliche Not und seine politische Not, sein Unwissen und sein Ungelehrtsein. Und da werden viele Pläne geschmiedet, wie man das Menschengeschlecht auf eine höhere Ebene setzen kann. Und die Bibel sagt immer wieder, das ist nicht der Nerv der Sache, das geht nicht auf den Grund. So wichtig und schön das alles ist, all die Hilfsprogramme, die wir in Bewegung setzen. Des Menschen Not und des Menschen Elend liegt darin, dass er seine Bestimmung bei Gott verloren hat, dass er Gott fremd geworden ist, dass zwischen Gott und dem Menschen ein Graben sich auftut, dass der Mensch ohne Gott lebt, dass der Mensch Pläne schmiedet ohne Gott, dass er handelt ohne Gott. Und aus dieser Entfremdung von Gott kommt alles Unheil seines Lebens, meines Lebens heraus. Es fällt auf, dass Adam sich überhaupt nie gegen Gott entschieden hat. Ist das in Ihrem Leben auch so? Nie bewusst Nein gegen Gott gesagt. Und unter der Hand hat er sich entschieden und hat sich festgelegt und hat sich von Gott gelöst und hat sich völlig von Gott entfremdet. Das ist ungemein treffend, was die Bibel hier erzählen kann. Und bleiben Sie bitte nicht an irgendwelchen unwichtigen Randdingen hier stehen, dass hier der Mensch Adam, ein Bild meines eigenen Lebens, handelt ohne Gott. Er schmiedet seine Pläne und dass die Bibel sagt, das ist nicht ein Problem des Menschen des 20. Jahrhunderts, der sich stolz gegen Gott erhebt und Gott leugnet und sich von Gott frei macht und sagt, ich will selber bestimmen. Das steht am Anfang des Menschengeschlechts. Das ist die uralte Mode, die sich vererbt von Eltern auf Kinder und von dort weiter zu Kindern und Kindeskindern. Das alte Sehnen des Menschen, sein Leben selber zu machen. Und gerade darin liegt des Menschen Elend. Da steht etwas von Lust, dass die Eva die Frucht sieht und sie verlockend findet und mit ihren Augen dran hängen bleibt. Und jetzt will ich das ganz offen einmal sprechen, weil so viele böse Menschen sagen, die Christen, die würden immer die Lust verketzern. Ja, kann schon was Richtiges dran sein. Aber Gott hat uns ja so geschaffen und die Lust ist zuerst einmal eine Gabe Gottes. Wir haben das auf unserer Freizeit genossen, jede Mahlzeit und jeden Spaziergang und wir genießen den Frühling und die Blumen und wir wissen, dass Lust Gabe Gottes ist. Aber da geht es ja um etwas ganz anderes. Dass wir verführt werden können und dass unsere Lust, die eine gottgegebene Gabe ist, sich an Dinge hinhängen kann, die uns Gott nicht gibt. Und dass es Träume und Sehnsüchte und eine Gier gibt nach Dingen, die man verschön findet und gut und nett und warum soll ich die denn nicht haben? Und die mich letztlich von Gott trennen und mich von Gott lösen und die mein Leben zerstören. Das Schlimme ist, dass wir immer nichts Böses dabei denken und auch nichts Böses tun und uns keiner schlimmen Sünde bewusst sind und dennoch hier von Gott wegkommen. Und das kann die Bibel so ungeheuer klar hier zeigen, wie die Stimme des Versuchers hier einsetzt und sagt, warum denn nicht? Warum nimmst du in deinem Leben nicht Dinge, die doch so schön sind und so verlockend sind? Und alles, was sie in ihrem Leben haben wollen, ohne es aus der Hand Gottes zu nehmen, wird ihnen zur Sünde und zum Fluch. Nur was Gott ihnen geben kann. Und nun sagen sie, aber ist denn das alles einfach so böse? Ja. Wenn nicht meine Lust am Willen Gottes hängt und wenn ich nicht ganz klar mich hier gebunden weiß, werde ich keine Befriedigung finden. Und ich weiß, wie dies jetzt hineinspricht in ganz konkrete Nöte von jedem von uns. Wie wir immer unser Leben planen und uns Zukunftsgedanken machen. Warum eigentlich ohne Gott? Warum suchen Sie Zielbestimmungen und lösen Gott heraus? Meinen Sie, das Leben Adams könnte anders erfüllt werden als auf Gott hin und im Danken für die Gaben, die er Adam und Eva in Fülle zureicht und schenkt? Wissen Sie nicht, dass Gott Sie überschütten will mit Gutem? Wissen Sie nicht, dass er Ihre Lust vielfach befriedigen will und Sie satt machen will? Und dann hängen die Gedanken immer wieder an Dingen, die mir Gott vorenthält. Und dieser Mensch will Grenzen überspringen, die Gott ihm ganz bewusst gezogen hat. Und er meint, dass er sich selbst verwirklichen kann. Das ist nicht ein modernes Wort. Das ist ein Wort, das bei dem ersten Fall des Menschen steht, von der Selbstverwirklichung ohne Gott. Dass er meint, er könne in Klugheit und Weisheit aufwachsen und könne etwas Großes werden ohne Gott. Da die Menschen sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, sagt viel später der Apostel Paulus. Wenn sie meinen, ohne Gott etwas zu haben, und dann auf einmal erkennt der Mensch, wo er geendet hat und was er getan hat. Es wird ihm gar nicht in seinem ganzen Zusammenhang bewusst. Er spürt nur, irgendetwas ist zerbrochen, was ich vorher hatte. Er wird dessen inne, dass sein Leben nicht mehr so ist wie vorher. Und dann macht sich der heilige Gott auf und sucht diesen Menschen. Ich will das Ihnen heute sagen, dass Gott Sie sucht und Ihnen nachgeht. Da wird ganz menschlich von Gott gesprochen, anstößig menschlich, wie Gott durch diesen Garten eilt und diesen Adam ruft. Und man kann sagen, darf man denn so überhaupt von Gott reden? Aber das stimmt, Gott ist nicht irgendwo so ein fernthronender Gott, sondern er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, der ruft und schreit, wo bist du? Wo stehst du? Weil Gott weiß, dass wir keine Erfüllung bringen und dass das, was uns einst versprochen wurde bei unseren gierigen Träumen der Lust, nicht in Erfüllung kam. Und dass wir am Ende betrogen dasitzen und unbefriedigt, ruft er, wo Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und dieser Gott streckt seine Hand entgegen. Keiner muss so bleiben, wie er ist. Das ist das Große, dass die Bibel nicht urteilt und sagt, so sind eben die Menschen, so fallen sie in die Tiefe und auf den Menschen ist kein Verlass, sondern Gott will in ihnen sein Ebenbild wiederherstellen. Und dazu sind wir heute Morgen zusammen, dass wir diese frohe Botschaft hören, dass Gott heute Morgen uns verändern will, ganz gleich, wo wir gelandet sind, getrieben von unseren Träumen und Gedanken, von unseren Sehnsüchten. Das ist so gut, dass Jesus klargelegt hat, dass die Schuld im Menschen beginnt, nicht dann, wenn wir gegen Gott uns in der Handlung festgelegt haben, wenn wir seine Gebote gebrochen haben, sondern wenn in unserem Herzen der Wunsch entsteht. wenn diese Lust Anlass nimmt, außerhalb von Gott sich Befriedigung zu holen. Und da ruft sie Gott zu einer Entscheidung: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Und sie können nicht dauernd einen großen Teil ihres Lebens unterm Deckmantel lassen und sagen, das ist doch ein Zwischenfeld, das ich einfach weder bei Gott unter der Ordnung habe, noch direkt gegen Gott sich entscheidet. Sie müssen wissen, ob sie ein Leben führen wollen, ein Geheimleben, das sie vor Gott verbergen. Und wo sie meinen, sie würden dennoch sich selbst verwirklichen, sie werden in ihrem Leben nur frei, wenn sie herauskommen aus diesem Irrweg. Aus diesem Irrweg, in dem wir alle drinstehen, der sich vererbt von Adam durchs ganze Menschengeschlecht hindurch. Sie umkehren und sagen: Herr, nur bei dir finde ich Leben, erfülltes Leben, und ich will nur zu dir zurück. Ein zweites: Keiner kann sich selbst bessern. Ja, ist das nun offenkundig, dass die Menschen also notvoll sind? Das lächelt mich immer etwas, wenn die Leute so sagen: Ja, wir sind ja nur Menschen, nicht? Wir sind ja, ja, was ist ein Menschen? Wir sind nur Menschen, sind die Tiere vielleicht besser? Oder wir sind nur Menschen, was sollen wir denn sonst noch sein? Aber wir sind keine Engel. Nein, Gott hat uns eine ganz große Zielbestimmung gegeben. Und oft bricht mir mein Herz, wenn heute junge Menschen über die Schöpfungsgeschichte stundenlang debattieren und das Wichtigste nicht merken, dass Gott uns auf eine ganz andere Stufe stellt als das Tierreich. Dass wir eben nicht ein Eichhörnchen oder ein Affe sind oder ein Schwein, sondern dass wir höher sind, ein Ebenbild Gottes. Und dass Gott uns immer wieder darauf hin festlegt. Und dass das seine Zielbestimmung ist, von der er nicht loslässt. Keiner darf so bleiben, wie er ist, aber nun, keiner kann sich selbst bessern. Das ist ein Wahn, dem schon Adam verfallen war, dass er meinte, er könne sich nun irgendwie selbst bessern. Da wird erzählt, wie Eva und Adam durch den Garten gehen und sich Blätter pflücken. Wissen Sie, das ist richtig, wenn Sie grinsen müssen. Ist der Mensch denn so dumm, dass er meint, er könne sein zerbrochenes Leben heilen, indem er ein paar Feigenblätter überlegt? Und meint, an ein paar Stellen müsse er das abdecken. Er spürt, sein Leben ist nicht mehr im Urzustand. Da ist irgendein Schaden drin. Und dann fliegt er eine Schürze und meint, das könne er abdecken. Und dann noch viel lächerlicher. Er setzt sich unter den Busch und denkt, Gott sieht ihn nicht mehr. Er kann vor Gott davonlaufen. Und was tun Sie? Sie meinen, Sie können sich vor Gott verstecken und Gott sieht Sie nicht. Und was sind denn so viele Fluchtmanöver, die man betreibt vor Gott? Wo man dauernd meint, man könne ihm davongehen und man könne dauernd leugnen, um was es doch letztlich geht. Da redet man vom Vorletzten und kommt nie auf den Nerv der Sache, dass zwischen Gott und mir ein Graben sich auftut über all dem, was geschehen ist, dass ich schon längst mein Leben nicht mehr auf Gott zulebe, dass ich ja längst mich gegen Gott entschieden habe, weil ich meine, Gott nimmt mir mein Leben weg. Ich traue ihm das ja gar nicht mehr zu, dass sein Wille der Beste für mich ist. Ich habe ja Angst vor ihm. Ich will ja möglichst viel von ihm weghalten und selbst bestimmen in meinem Leben. Und dann ruft Gott diesen Adam: Adam, wo bist du? Und wenn Gott ruft, da steht zuerst, dass Gott Schuld aufdeckt. Und ich kann Ihnen dies nun nicht ersparen. Weil oft in christlichen Predigten so getan wird, wie Gott einfach diesen Adam in seinen Arm nimmt und ihm über die Haare streichelt und sagt: Armer Adam, du bist doch ein leidgeprüfter Mensch. Ich will dich lieb haben. Weil Gott den Adam lieb hat, muss die Wurzel frei werden und gesund werden. Darum spricht Gott immer wieder von dem einen Thema der Schuld. Denn wie soll denn mein Leben heilen, wenn es nicht an der kranken Stelle genäst? Und verstehen Sie es doch bitte, warum immer und immer wieder wir darauf angesprochen werden müssen, was bei uns im Leben an Sünde drin liegt. Sünde ist doch nie ein schönes Wort. Und ich wollte es auch nicht mehr gebrauchen in der Predigt. Ich wollte über ganz andere Dinge reden, über die herrlichen Versitzien und über liebe Menschen und das Gute im Menschen. Und da müssen wir immer wieder davon sprechen, da ist Krankheit drin. Und es gibt nichts Neues, bevor die Krankheit nicht wegkommt. Und darum nimmt Gott diesen Adam und ruft ihn und macht ihm deutlich: Adam, du steckst in der Sackgasse und du kommst so nicht mehr weiter. Wie viele von uns stecken heute Morgen in einer Sackgasse und meinen, irgendwo muss ich doch raus, da muss eine Lösung kommen, und sie verstehen gar nicht, dass Gott sie da festhält und sagt:
Da muss etwas neu werden, aber zuerst an der wichtigsten Stelle. Nicht äußere Lösungen suchen. Das können bei Ihnen Berufsprobleme, finanzielle Probleme oder irgendetwas Äußeres sein. Sehen Sie doch den Gott, der Sie sucht und der zuerst Sie ganz haben will bei sich. Das andere kann er dann auch noch lösen. Aber er will Sie einmal zuerst gesund machen, dass Sie wieder zurückkommen in dieses ursprüngliche Wesen. Und Gott will Sie da haben. Das ist eine Ermutigung, eine Freude heute Morgen, eine frohe Botschaft. Und darum spricht Gott den Adam an. Darum will er ein Gespräch mit ihm. Adam, was hast du getan? Und so sehr sich Adam in Ausflüchte versucht und sagt, ich weiß ja gar nicht, das war ja die Frau und schließlich hast du mir die Frau gegeben. Ein alter Trick, den man immer mit Gott anwenden kann. Kommt am Ende doch ganz einfach raus, ja, ich aß und sie aß und wir aßen und wir haben dein Gebot übertreten. Und ohne dass dies vor Gott ausgesprochen ist, kann unser Verhältnis mit Gott nicht neu werden. Und vorher prallen alle Sprüche und alle Trostworte an uns ab und lassen uns kalt, bevor wir nicht innerlich genesen sind. Und darum möchte ich Ihnen das Wort heute weitergeben. Sie fragen, als Seelsorger fragen, ob Ihr Leben mit Gott in Ordnung ist, ob Sie alles bereinigt haben. Vorher können Sie auch den Frieden Gottes nicht haben. Und dann machen Sie heute Frieden, weil Gott Sie sucht. Bring dein Leben in Ordnung. Gott will Sie segnen und Sie heilen. Und dann denken Sie noch einmal an die 38 Meter hohe Statue auf dem Corcovado, dieser segnende Christus über Rio de Janeiro. Das ist nicht eine Vitrinenfigur, ein Maskottchen fürs Auto, sondern dieser segnende Christus. Dieser Christus will Ihr Leben neu machen. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er gekommen. Und er kennt die ganze Not Ihres Lebens. Und er weiß, wo Sie kranken und was falsch ist. Davon muss gesprochen werden. Hören Sie seinen Ruf. Noch das Letzte. Keiner darf umkommen. Keiner kann sich selbst bessern. Sie können nur frei werden durch das Blut Jesu, der für Sie gestorben ist. Und nur seine Vergebung macht Sie frei und bringt Sie mit Gott in Ordnung. Und nun darf keiner umkommen. Da spricht Gott noch etwas aus von einem Fluch, der über der Welt liegt. Kann man es treffender sagen? Da ist ein Riss in der Schöpfung. Das ist heute auch bei vielen, die ehrenwert in der Ideologie, der grünen Ideologie heute das Heil suchen, oft vergessen, dass die Natur nicht mehr in ihrem ursprünglichen guten Zustand ist. Und nicht allein durch die Bosheit des Menschen, sondern durch den Fall des Menschen von Gott ist die Schöpfung zerrissen und zerbrochen. Und bei aller Freude in der Natur wehren wir uns gegen eine Vergötzung der Natur. Da ist das Sterben, da sind die Schmerzen bei der Geburt, da ist die Krankheit, die Menschen an den Rand ihrer Existenz bringt. Ich habe mit diesem Dr. Köpke nachher gesprochen und habe gesagt, warum haben wir denn nicht doch noch in einem Arzt bei einem Krankenhausrettung gesucht? Da sagt er, ihr wisst gar nicht, wie wenig Ärzte können. Und das weiß ich am besten als Arzt. Ich will doch den Ärzten nicht zu nahe treten, aber das ist doch die Not der Krankheit, dass hier etwas geschieht, wo Ohnmacht des Menschen bewusst wird. Und spricht das Ganze nicht davon, dass diese Welt ein Kampffeld ist, in dem der Teufel und die ganze Macht der Finsternis viel, viel Raum hat? Und da, wo Adam und Eva leben und wir als Menschen auf dieser Welt, herrschen andere Mächte, denen Gott Raum gibt. Und ich weiß, jetzt brechen Fragen auf und Sie sagen, warum? Warum? Weil wir Menschen diesen Mächten Raum geben. Sie haben bei uns schon lang Zutritt in unserem Leben. Sie beherrschen uns. Es sind dunkle Mächte, gegen die wir uns nicht wehren können. Wir sind schwach. Wenn wir nur die Willenskraft entgegensetzen, Sie haben doch das Wort von Paulus noch im Ohr, wir sind machtlos. Was sollen wir denn tun gegen diese Macht des Bösen? Und da kommt Gott und läuft diesem Adam nach und sagt, Adam, du darfst nicht untergehen in dieser Welt. In dieser Welt, wo Krankheit und Tod regiert. Du darfst nicht untergehen. Da ist Gott gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn Sie mit Jesus leben, dann ist das Ihr Lebensauftrag, dass Sie in dieser Welt sich nicht mehr beugen unter die Mächte, sondern sagen, ich will etwas von der Kraft und Herrschaft Jesu zum Ausdruck bringen. Ich will das in meinem Leben, mit meinen Gliedern, mit meinem Mund, mit meiner Arbeit, mit meinem Reden zum Ausdruck bringen. Und ich will mit meiner ganzen Existenz in meinem Leben etwas darstellen von der Herrschaft Christi. Und sie werden erleben, wo sie hinkommen und spüren, hier ist die Macht der Finsternis, die einen Menschen im Griff hat. Und wir taugen nichts, wir kriegen nichts fertig, wir kriegen die Menschen nicht heraus. Und sie können im Namen Jesu die Macht der Finsternis zurückdrängen, Menschen herausholen. Es hat mich beeindruckt, wie diese Missionare erzählt haben von dieser unheimlichen Dämonengewalt. Und ich dachte, manchmal ist unser Land nicht längst unter der gleichen finsteren Macht, nur sind wir zu naiv geworden und wissen gar nicht mehr, warum Menschen nicht glauben können, warum Menschen in böse Handlungen festgehalten sind, warum Menschen nicht mehr sich lösen können von dem Unheimlichen. Und da steht doch über dieser ganzen wunderbaren Geschichte hier in 1. Mose 3, dass Gott retten will, heilen will, zurechtbringen will. Nehmen Sie Ihren Auftrag wahr, bringen Sie Ihr Leben in Ordnung, dann bringen Sie das Leben anderer in Ordnung, weil Jesus Christus gekommen ist, um die Werke der Finsternis zu zerstören, weil er Macht hat, unheimliche Macht. So groß ist unser Herr, so gewaltig ist er über dem dunkelsten Lebensschicksal, auch über dem Lebensschicksal Adams. Steh der Ruf Gottes, Adam, ich suche dich. Kehr um, der Ruf Gottes dringt hinein in dieses Leben. Und ich will Sie nur fragen, welches Echo haben Sie auf diesen Ruf Gottes? Bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Werden Sie ein Mensch Gottes. Amen. Wir singen vom Lied 447. Das ist so ein schwäbisches Lied, sowohl die Melodie. Ja, die Melodie ist eine schwäbische Melodie, die hier in Württemberg beliebt war. Vers 1, 4 und 5.
sollen beten. Du großer und heiliger Gott, wir wollen dir danken, wie du uns nachgehst und schon oft in unser Leben hineingerufen hast. Und wir sind erschrocken über deinen Ruf. Und so viel von unserem Desinteresse ist nur Flucht vor dir. Und wir weichen dir und deinem Wort aus. Dabei stellst du uns immer wieder, wenn wir in die Grube gefallen sind, wenn wir in der Tiefe stehen, wenn unser Leben sich verrannt hat in so viel nichtige Dinge. Wir wollen dir jetzt danken, dass dein Ruf uns heilen kann, dass du nur Gutes willst und dass du immer wieder auf diesen wunden Punkt unserer Schuld weist, damit wir mit dir Frieden bekommen. Hilf jedem von uns jetzt zu einer Bereinigung mit dir, dass wir deinen ganzen Frieden haben und deinen Segen, dass wir uns geborgen wissen in deiner Nähe und dass wir alles, was wir tun, in deinem Namen beginnen können, dass uns jeder Tag zu einer Erfüllung wird, auch im Blick auf deine große Ewigkeit. Und wir bitten dich, dass wir noch auch in unserer Umgebung die Werke der Finsternis zerbrechen dürfen und Menschen herausholen in deine Nachfolge. Sei jetzt mit all denen, die in deinem Dienste stehen, die dies wahrnehmen wollen. Ganz besonders bitten wir dich für deine Missionsmitarbeiter, für alle, die im Dienst der Liebe stehen, weltweit, die helfen wollen angesichts der riesengroßen Menschennot. Du kannst ihnen Vollmacht geben, dass sie Menschen zurückführen dürfen in dieses ursprüngliche Ebenbild, zu dem du uns geschaffen hast. Wir bitten dich auch für Frau Dr. Köpke und viele andere Menschen, die du kennst, die dich lieb haben und die deine Hilfe brauchen. Segne du den Einsatz und das Opfer dieses Lebens, dass es viel Frucht trägt für dich und dein Reich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den vierten Vers vom Lied 249. Wieder einen Notizenzettel, da steht alles Wichtige drauf, jetzt der gelbe, bis nach Ostern hinein, alle Gottesdienste zu Ihrer Information, auch alle wichtigen Veranstaltungen, was los ist. Wichtiges steht drauf, sehr Wichtiges, ganz wichtig ist noch am nächsten Sonntag, kann man wieder so ein Zusammenkommen, da suchen wir wieder den Kontakt mit Ihnen, mit gemeinsamem Essen. Nun weiß ich, dass Sie zu Hause immer sonntags was Besonderes machen, aber es ist ja mal schön, wenn Sie auch ein schlichtes Essen genießen
Und es kostet nichts. Sie können ja dafür was opfern, wenn Sie wollen. Sie müssen nicht. Aber wir wollen Sie einfach einladen, mit dabei zu sein. Steht alles Nähere auf dem Zettel. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sein könnten. Besonders die, die noch nicht richtig Kontakt mit uns haben und nur so gastweise dabei sind. Ich will Sie besonders für diesen nächsten Sonntag einladen. Heute Mittag um 14.15 Uhr ist ein Missionsnachmittag der Südosteuropa-Mission. Ganz wichtig, Zigeunerarbeit, Sinti-Arbeit, Erdbebenopfer in Italien, Griechenland und solche Dinge, kann ich sehr empfehlen im Saal der Furtbachstraße 16, im Saal der Altpietistischen Gemeinschaft, heute Mittag um 14.15 Uhr. Unser Opfer heute, ja, wir haben ja eben die Aktion laufen von Hilfe für Brüder, für dieses evangelische Fastenopfer. Ich weiß nicht, ob drüben im unteren Saal bei der Übertragung dieser Zettel auch ausgeteilt ist. Vielleicht kann sonst jemand drüben noch diesen Zettel holen und zur Verteilung bringen, der im Pfarrhaussaal liegt. Das ist wichtig. Wir haben das entdeckt. Wir haben vor diesen beiden Missionarskonferenzen, die wir hatten in Brasilien, noch eine Bibelschule in Ischui besichtigt. Und das ist schon eindrücklich, wie da drüben die Leute oft mit wenig Mitteln arbeiten und hier junge Leute zurüsten. Die haben eine Farm mit 48 Hektar und da waren gerade Ferien, aber drei haben da unheimlich gearbeitet, wie da der Mais steht. Der ganze Unterhalt der Bibelschule wird aus dieser Landwirtschaft erwirtschaftet und da haben sie gebeten, dass man einen Erweiterungsbau bezahlt. 24 junge Leute, die als Boten des Evangeliums ausgebildet werden. Und wenn man dann sieht, wie in so einem Land dieser Makumba-Kult herrscht, ist unglaublich. Obwohl 98% oder 94% des Volkes christlich getauft sind, meist katholisch. Schlimmstes Heidentum mit offener Zauberei. Und das sind solche jungen Männer, die Jesus Christus dienen wollen. Und für diese Aufgaben sind wir so dankbar, dass wir auch in den letzten Monaten so viel schon tun durften mit diesem kleinen beginnenden Werk von Hilfe für Brüder, wo also geistliche Anliegen, Dinge des Reiches Gottes in der Welt gefördert werden sollen. Und darum will ich Ihnen auch diese Sache für die vor uns liegenden Passionswochen sehr ans Herz legen. Wir wollen unser Opfer heute dafür geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.